Zwei Väter, zwei Mikrofone. Willkommen bei Mitten im Lärm, dem Podcast zwischen Spielplatz, Bühne und Bullshit. Mein Name ist Lukas Baum.
Und ich bin Manuel Tellmann.
Wuhu!
Und darf euch zur Folge Nummer 5 begrüßen. Und würde mich heute über einen direkten Einstieg freuen, Lukas, weil wir haben...
Direkter Einstieg von dir, sozusagen, ohne großes Gelaber jetzt einfach direkt rein ins Thema.
Genau, wir haben ja schon Diskussionsthema eigentlich, ja, uns entschieden, wissen auch, glaube ich, wie wir die Folge nennen. Ihr seht das Ganze ja, ihr alle,
ja,
die
aber,
uns zuhört.
Manu, sorry, ich muss dich schon wieder unterbrechen, denn, also... Ist jetzt fast schon Standard, so ich beschreibe kurz, wie du hier vor mir sitzt und jetzt wieder, ich weiß nicht, machst du das mit Absicht? So, Manu sitzt auf der Couch vor mir und hat so eine lässige Sonnenbrille dabei, die hat er, bevor er jetzt gerade angefangen hat zu reden, abgenommen und jetzt weiß ich nicht, ob du das bemerkt hast, du hast jetzt wieder aufgesetzt, nach oben geschoben, aber...
Falsch rum.
Es sah so souverän aus, dass ich dachte, ey, irgendwie... Nicht, dass der nachher irgendwie so eine Schwierigkeit hat, wenn er die runternimmt.
Nee, ich glaube, ich habe so ganz, ganz viele Charaktereigenschaften, die noch zeigen, dass ich innerlich eigentlich noch ein Kleinkind bin. Und ich finde zum Beispiel gerade so
jetzt macht
die
das
Art
nach
und Weise,
hinten.
Wo man und wie man Sonnenbrillen cool platzieren kann. Damit habe ich mich in meiner Kindheit und Jugend ganz, ganz lange beschäftigt.
Sonnenbrillen waren zwischen uns jetzt irgendwie bisher nicht so ein Thema, ne? Ja. Also irgendwie, ich habe dich selten mit Sonnenbrille gesehen. Aber ja, ich wollte dich in deinem Effizienzgedanken aber nicht unterbrechen.
Lukas, Struktur. Struktur für unsere Podcast-Folgen, glaube ich, sind immer das, woran wir uns langhangeln. Und ein Einstiegsthema war ja, was ging diese Woche Eltern-Edition?
War und ist. Ja.
War und ist. Für heute würden wir das aber, denke ich, gerne mal streichen, weil wir haben ein Diskussionsthema. Was
das ist eigentlich
viele,
eine Eltern-Edition, ne?
Genau, was ja, sich viele ja. Eigentlich wahrscheinlich schon aus dem Titel dann ableiten können. Und um da ein bisschen mehr Raum und Zeit dafür zu lassen, was es ja auch, wie du sagst, auch so eine Eltern-Edition eigentlich macht, ein großes Thema, wie ich finde, aufzumachen, würde ich heute mit ein bisschen Feedback anfangen, was ich gesammelt habe. Und zwar zur letzten Folge, in der wir uns ja über Bands unterhalten haben und deine These war ja, erfolgreiche Bands, so in der Art und Weise, wie es die früher mal gab, die können es gar nicht geben und ich habe tatsächlich auch
Gruppierungen, ne? Also mehrere Personen.
Eine Band.
Die zu sagen, ja.
Okay, pass
ja,
auf.
Ja, dann Bands.
Führ gleich aus.
Dann Bands, ja.
Führ gleich aus. Ich habe nämlich von einem sehr guten Freund von mir eine Nachricht bekommen, wo er gesagt hat, hey Manu, ich bin voll bei dir, siehe BTS, diese super erfolgreiche Korea-Pop-Band zum Beispiel, die überall gerade durch die Decke geht.
Ja, in Korea. Aus Korea.
Weltweit.
Ja, aber aus Korea.
Weltweit.
Ja.
Die Elevator Boys oder One Direction, also Kernaussage, es gibt sehr wohl erfolgreiche Bands, die ganze Stadien etc. füllen. Und das war so ein bisschen die Kritik dann auch an deiner Aussage. Und das würde ich gerne nochmal den Ball aufnehmen.
Also guck mal.
Oh.
Also ich danke dir für die Vorlage. Weil, also die BTS-Band, Korea-Pop machen die richtig, sind aus Korea. Die hatten, glaube ich, irgendwie auch ein Feature mit Coldplay, daher kenne ich die. Aber das zeigt ja schon, also die kommt aus Korea und nicht aus Europa. Ne? Also das bestätigt ja meine These, dass es insbesondere hier nur noch sehr, sehr wenige erfolgreiche Bands gibt. One Direction, sorry, das ist 10 Jahre her, dass die sich gegründet haben oder gegründet wurden, keine Ahnung. Ja, und dass die in Hit gelandet sind. Es gab ja auch den tragischen Fall, ich glaube letztes Jahr, dass mir fällt sein Name nicht ein, aber ein Bandmitglied ist da vom Balkon gestürzt und gestorben. Und die Elevator Boys kenne ich ja, aber das widerlegt ja quasi so ein bisschen deine These von letzter Woche, weil du gesagt hast, ja, solche Bands können halt nicht mehr erfolgreich sein. Und ich ja nur gesagt habe, doch, die können schon noch erfolgreich sein, aber es gibt sie halt nur noch sehr, sehr wenig. Und ja, diese Beispiele, okay, jetzt haben wir ein paar herausgepickt. Aber weißt du, was ich gemacht habe nach unserer Folge?
Nee, aber wo widerlegt das meine These? Ich habe doch nicht gesagt, dass die nicht erfolgreich sein können, sondern dass es halt nicht nach, also weil es keine gibt, die nachgefragt werden, gibt's keinen Nachwuchs, glaube ich, habe ich gesagt, und jeder so ein bisschen. Jetzt müsste ich mir die Folge nochmal anhören.
Ja, ich auch.
Aber ich verstehe schon, was er meint, weil, guck mal, wenn jetzt zum Beispiel auch in Deutschland, weil wenn du jetzt sagst, ja okay, die sind aus Südkorea, dann kommt ja der Punkt, okay, es gibt es in Deutschland nicht mehr, weil in Deutschland da keiner Bock mehr hat, in eine Band zu gehen oder so Boyband-mäßig unterwegs zu sein. Aber wenn die Nachfrage auch in Deutschland da ist, dann sind es ja wiederum auch Vorbilder, wo man sich zum Beispiel auch sagen könnte, wenn es aus Korea läuft, klar, ist gerade auch ein Hype oder eine Hype-Industrie, dann könnte es doch auch in Deutschland wieder funktionieren.
Das sage ich ja nicht. Mein Gedanke oder meine Frage, ich könnte mir das ja selbst auch nicht so ganz beantworten, war ja nur, oder meine Feststellung, dass es halt inzwischen nur noch Solokünstler gibt, gefühlt nur noch ganz, ganz wenige Bands oder Gruppierungen, und das halt früher deutlich anders war. Und jetzt machen wir es mal konkret, Manu, du siehst, ich habe hier mit einem Arm hier irgendwie meinen Laptop, der sauschwer ist, in der Hand. Jetzt machen wir das mal on the fly live. So, ich habe jetzt mal gegoogelt, Single Charts, Top 100 oder Jahrescharts 2005. Ja?
Also vor 20 Jahren.
Vor exakt 20 Jahren. Ne? Und jetzt haben wir auf Platz 1 Schnappi, das kleine Krokodil. Interpret Schnappi war definitiv ein Solokünstler. Ja, ja, definitiv. Ja. Aber guck mal, jetzt geht's schon los. Platz 2, Tokyo Hotel, hatte ich drüber gesprochen. Platz 3, Aiken, Solokünstler. Platz 4, K. Morrow, Solokünstler. Dann aber Platz 5, Söhne Mannheims. Riesige Bandgruppierung. Ja? Platz 6, Juanes. 7, 15 Cent. Dann Platz 8, die Pussycat Dolls. Auch wieder eine Band. Platz 9, Die Firma. Solokünstler, Platz 10, Chips, kenne ich nicht. Dann aber Platz 11, Fettes Brot. Auf Platz 13 kommt dann Linkin Park. Also, was will ich damit sagen? Wir haben hier irgendwie so ein gefühltes Verhältnis 50-50, Solokünstler zu Bands. Und jetzt muss ich halt kurz schauen, jetzt musst du eigentlich kurz überbrücken, weil jetzt muss ich kurz einhändig
2024 mal eingeben.
Jahresstart 2024.
Also ich kann ja immer aus der Hip-Hop das Ganze bewerten, und ich sehe das Ganze, ja klar, früher gab es halt Fettes Brot, Fantastische Vier, so 90er, frühe 2000er, dann Agro Berlin war ja dann so ein bisschen, dass das ganze Label in den Vordergrund gerät und man so, also die Einzelkünstler aber halt dann nach und nach Solo released, Sido, Bushido, Be Tight ist immer ein bisschen hinten runtergefallen. Ich finde, also dieses Vorgehen sieht man ja im Hip-Hop immer noch. Also es gibt zum Beispiel in Berlin verschiedene Gruppierungen, wenn man es da mal belassen will, die echt coole Musik machen und auch in der Gruppe oder als Gruppe erfolgreich sind. Aber natürlich deutlich mehr Solokünstler. Aber jetzt würde mich mal interessieren, zum Beispiel 187.
So, genau, jetzt lass mal ich hab's jetzt offen, die Jahrescharts von 2024, Artemas, Solokünstler, dann haben wir hier ein Feature mit Apache und noch jemand, Benson Boone, Kyrill, spricht man das so aus? Kyrill, Bennett, dann hier so ein Diplock Europe, dann Herbert Grönemeyer mit Soho Bani und Ericsson. Ja, also wieder ein Feature, dann Udo Lindenberg mit Apache, also auch wieder ein Feature, dann Mike Amber, dann Tate McRae, Teddy Swims und Sierra mit Bowser und dann Natasha Bedingfield. So, und Shireen David, Sabrina Carpenter, geht's weiter. So, also, ne, da haben wir jetzt, also ich habe keine Band oder keine Gruppierung entdeckt. Und das war eigentlich nur so die Feststellung, das hatte ich so im Gefühl, und das bestätigt jetzt quasi auch meine wissenschaftliche Recherche, die ich hier live on air betrieben habe. Aber Manu, wir können das Thema ja gerne abschließen, weil was ich tatsächlich vorher mal gemacht habe, ist das, was man macht, wenn man diskutiert und eine neutrale Lösung braucht. Was ist das, Manu? Was macht man im heutigen Zeitalter?
ChatGPT oder Gemini?
Man fragt eine KI. So, das habe ich gefragt. Und ich habe gefragt, was sozusagen die Gründe dafür sind, dass es halt früher so gefühlt mehr Bands gab in der Musikbranche als erfolgreiche Bands und heute eher Solokünstler. Und jetzt pass auf, und das finde ich halt super interessant, das sind die, kann man wirklich so sagen, rationalen Antworten aus dem Silicon Valley quasi. So, einmal die Moment, ja, jetzt gehen wir hoch, ja, das fängt ja schon früher an. So, ich muss wieder ein bisschen hochscrollen. So, einmal Streaming-Ära und algorithmusgesteuerte Märkte. So, heutige Musikmärkte, stark durch Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music und TikTok geprägt. Solokünstler lassen sich dort leichter vermarkten. Das war das, was du letztes Mal so ein bisschen angeteasert hattest. Vielleicht ist die Nachfrage einfach nicht mehr so da. Also Punkt von dir sozusagen. Produktionstechnische Veränderungen bedeutet jeder, kann sozusagen mittlerweile mit modernster Technik selbst Lieder aufnehmen. Dadurch ist so ein bisschen der Weg weg von Gruppe, die ich dafür brauche, weil halt einer irgendwie ein Studio hat und das, das kann.
Beziehungsweise auch die Voraussetzungen des Einzelnen. Jetzt bleib mal bei Brosis. Wenn da zum Beispiel einer von denen, der schon Bock hatte, Musik zu machen, jetzt vor 20 Jahren einfach zugänglich eine gute Software, gutes Equipment und Know-how, Knowledge so ein bisschen auch gehabt hätte, wie er seine eigene Musik abmischt, dann hätte er vielleicht oder sie nie den Schritt gewagt, um zu sagen, hey komm, ich gehe jetzt zu RTL 2, um
ja, oder genau, eine
Band
hätte,
anzuschließen, die ich noch nicht mal kenne.
Da hätte dann Feis aus Pforzheim, ich weiß irgendwie, dass der aus Pforzheim kommt, frag mich nicht warum, Feis aus Pforzheim hätte dann selbst seinen Track wahrscheinlich recorded und wäre nicht mal zum Casting gegangen von Brosis.
Zum Beispiel.
Genau, könnte gut sein. Dann geht es hier weiter. Ja, Kollaborationen sind erfolgreicher oder effizienter als klassische Bands. Also wenn du halt irgendwie Abwechslung für deine Musik brauchst, machst du lieber eine Kollaboration. Was ist das hier? Genreverschiebungen, ja, das Pop, Urban, Rap, Hip-Hop und R&B, die halt heute mehr am Markt gefragt sind, nicht mehr so Band- oder Gruppen technisch, historisch aufgeladen sind sozusagen. Okay. Wirtschaftliche Gründe, Einzelkünstler sind leichter zu vermarkten als Bands und so weiter. Und jetzt kommt es aber noch zu dem, was ich gesagt hatte, das kommt hier weiter unten. Individualisierung der Gesellschaft. Unsere heutige Gesellschaft ist viel stärker auf das Individuum ausgerichtet als vor 20 Jahren. Selbstverwirklichung, persönliche Entfaltung und Individualität sind zentrale Werte. In einer Band muss man kompromissbereit zeigen, musikalisch, persönlich, organisatorisch. So, also das war quasi mein Punkt, sagt auch die KI. Dann geht's weiter mit Markenbildung als Einzelperson. In der heutigen Social-Media-Kultur baut man seine eigene Marke auf. Ich als Produkt, der einzelne Künstler ist direkt für seinen Erfolg und Misserfolg verantwortlich. So, da kommen unten noch ein paar weitere, aber das führt es zu weit. Aber fand ich spannend, also gibt's halt wahrscheinlich wirklich so eine Komponente, wie du sie beschrieben hast, so der Markt ist vielleicht nicht mehr so da oder der Einzelne kann sich vielleicht auch einfacher vermarkten und zum Erfolg kommen. Vielleicht auch ein bisschen das, was ich gesagt habe.
Ja,
ja.
Finde ich sehr interessant. Was gibt es dir eigentlich, also würdest du sagen, du hast gerne recht?
Naja, wie soll ich sagen? Ich finde sogar, dass du ja eigentlich jetzt eher recht hast, ja, weil die aufgeführten Punkte hattest du letztes Mal deutlich mehr aufgeführt als ich. Oder andersrum, die Punkte, die die KI jetzt genannt hat, das waren viele Punkte, die du gesagt hattest und ich hatte ja letztes Mal nur so einen zentralen Punkt.
Ja.
Wo ich rechthaberisch bin oder vielleicht, ja, unbedingt recht behalten will, ist manchmal oder sind Situationen, in denen ich mich wirklich über so einen einzelnen Punkt mich wirklich lange beschäftigt habe und dann so beobachtet habe, ey, ist da wirklich was dran und so weiter. Und wenn sich das dann in irgendeiner Form bestätigt, sei es andere geben mir recht oder eine KI gibt mir recht oder was weiß ich, dann gibt mir das ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil ich mich ja sehr lange damit beschäftigt habe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Frage grundlegend falsch liegen würde, weil einfach die Argumente auf deiner Seite viel höher wären, könnte ich damit jetzt auch super leben. So, aber wenn ich so eine kleine Feststellung habe und mir lange darüber Gedanken mache, dann komme ich davon auch nicht ab. Dann will ich da auch recht haben. Das stimmt schon, ja.
Nee, finde ich ja per se immer, immer gut. Ich finde auch das KI-Thema, dass wir das jetzt wirklich mittlerweile eigentlich so als Beweislage rausziehen, interessant, würde ich auch gerne mal mit dir diskutieren, vielleicht nächste Woche. Ja. Ich fand das jetzt aber eigentlich ein gutes und auch, wenn jetzt wirklich ausführliches und langes Entree, aber eine perfekte Überleitung oder eine Brücke zum Track der Woche und bin gespannt, ob jetzt ein Einzelkünstler oder eine Band bei dir kommt.
Es kommt eine ganz besondere Band. Und zwar der Track der Woche bei mir dieses Mal wurde mir sozusagen auferlegt. Den muss ich jetzt hier nennen, das ist, da komme ich nicht drum rum. Und zwar unsere Stammzuhörerin Kira hat mich auf diesen Track aufmerksam gemacht und mich darum gebeten, gebeten ist freundlich ausgedrückt, diesen Track als Track der Woche zu nennen. Und zwar von der Band High the Pistons, den Track Demo. So.
Stimm mal an.
Story dahinter. Die Kira war aus irgendeinem Grund auf unserem oder meinem, weiß gar nicht genau, YouTube-Kanal und hat dort ein kurzes Demo entdeckt von meiner allerersten Band. Ja? Da gibt es ein Video, High the Pistons, Demo heißt es, könnt man bei YouTube schauen. Das müsste jetzt so, keine Ahnung, 17, 18, 19 Jahre alt sein. Und das geht, glaube ich, so ein oder zwei Minuten maximal. Wir covern da When I Come Around von Green Day. So. Mhm. Und es war wirklich mit meiner allerersten Band. Und das eigentlich Kultige an dieser Band, ja, ist das, also wir haben da so ein 1 bis 2 Minuten Clip von diesem Demo. Und also das war die Band. Wir haben nur einmal geprobt. Wir haben eigentlich nur diesen Song gespielt und für damalige Zeiten technisch so fortschrittlich hatte irgendjemand einen Camcorder, war das damals noch dabei, und hat es gefilmt. Ja, aber es kam danach.
Das kann man sich heute noch
anziehen. Ja.
Dann sag nochmal, wie das heißt.
High the Pistons Demo. Und es war auch damals schon, wie alt waren wir da? 16, 17, 18, bin ich ganz sicher. So. Wir fanden uns damals auch schon super komisch und so übermäßig intelligent, weil High the Pistons ist so eine deutsche Übersetzung, wörtliche Übersetzung von hoch die Kolben. Ja, und jetzt kennst du das, Manu, das hat jeder Junge oder jeder heranwachsende Mann hat doch mal diese Phase, kennst du das, in der er so ein bisschen zu sehr Bierfan ist. Kennst du das? So ein bisschen toxisch, peinlich auch immer, ne? Also jeder hat doch mal die Phase, wo er sagt, nee, wir trinken Bier. Ja, oder
Bier, weil es schmeckt.
Ja, genau.
Ja.
Oder wenn du dann irgendwie irgendwo, keine Ahnung, bei deiner Tante auf dem Geburtstag bist, ja, wollt ihr einen Cola? Ja, nee, ein Bier. So, und wir fanden es dann mega witzig, so diesen Spruch. Hoch die Kolben. Ich meine, eigentlich müssen wir es selber setzen mit, keine Ahnung, Pistons up oder Raise the Pistons oder sowas. Ja. Aber das dann wörtlich zu übersetzen mit High the Pistons, ja. Und das war so unser mega guter Joke.
Boah, das wird jetzt aber ja ultra schwierig, das dann in die Playlist zu packen.
Wir packen dann halt die Originalversion von Green Day rein, okay. Aber ich hab's hiermit gedroppt. Geil. High the Pistons. Und danke, Kira, weil ich hatte das Lied, ich hatte erstens nicht mehr auf dem Schirm, dass es das Lied gab. Und zweitens hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass man das auch noch bei YouTube öffentlich anschauen kann.
Das ist jetzt auch neu für mich, das heißt, ich muss mir das auch reinziehen.
Ja, wir sind dann so in einem Rohbau, ich glaube fünf. Der Videograf war der fünfte. Und es war einfach ein herrliches Cover.
Müssen wir uns nachher reinziehen.
Definitiv. Aber Manu, was ist denn der Track, der bei dir diese Woche hängen geblieben ist?
Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen dann so in der Vergangenheit gekramt, auch weil ich hier was für Bands gab's, auch so in Richtung One-Hit-Wonder und ein Lied, was ich so geliebt habe, über welches ich gestolpert bin und jetzt echt die Woche wieder ein paar Mal gehört habe, war She Hates Me oder She Fucking Hates Me von Puddle of a Mutt, ja, glaube ich. Puddle of a Mutt heißen die. Und ich fand dieses Lied damals Fuck so ultra geil, dieser Anfang.
Ja.
Und ich wollte es unbedingt auf Gitarre lernen, habe damals Gitarre gespielt und Hab dann aber auch wieder so gemerkt, ey, ich habe jetzt schon viele Lieder auch, die wir, über die wir diskutieren, eher so ein paar Classics und Oldies gehabt. Und ich hatte mal früher die These, und ich will die nur ganz kurz anreißen mit dir, bevor wir zur nächsten Rubrik weiterziehen. Aber die Frage auch an euch da draußen, gerne mal Rückmeldung geben. Ich habe früher als Jugendlicher immer gedacht, ey, wenn ich aufhöre, neue Musik eigentlich immer zu hören, dann bin ich alt. Weil ich es immer so bei meinem Vater oder bei anderen gesehen habe.
Ja, ja,
wenn,
ja.
wenn man da auf einen Geburtstag oder eine Party geht, mein Papa hat früher dann immer seine AC/DC-Platten oder Led Zeppelin vor allem aufgelegt und ist halt irgendwo zwischen 70ern und 80ern hängen geblieben, ja. Was so den Musikgeschmack angeht. Und ich habe immer gedacht, ey, irgendwann wird mir das auch widerfahren, dass ich vielleicht so ein viel mehr wieder nach hinten mich orientieren in meine Vergangenheit, als jetzt so in das Aktuelle.
Ja.
Weil ich höre viel Aktuelles, aber das sind so Lieder, die ich mir dann halt in eine Playlist packe, aber nach einer Woche vergessen habe, wie die heißen.
Ja.
So, und dann mag ich den Sound, aber keine Ahnung. Und jetzt die Frage, ist es, weil genau die Punkte, die du ja angerissen hast, die Musikindustrie generell schnelllebiger ist, man eigentlich so auf diesen einmaligen Hit eher geht und weniger auf die Etablierung von Künstlern. Wobei Puddle of Mud ist ja auch ein One-Hit-Wonder gewesen. Ich weiß nicht, ob die jemals danach wieder was gemacht haben. Also was erfolgreich
war. Ich glaube, die haben schon ein paar.
Echt?
Ja, also ich kann mich an nichts erinnern,
was so geknallt hat. Und dann auch die andere Frage, also liegt es, wie geht's dir? Liegt es an uns? Liegt es an dem Alter? Liegt es an der Musik an sich? Geht's dir auch so? Geht's euch da draußen auch so? Was hört ihr, wenn ihr wirklich einfach mal Musik anmachen wollt?
Also guck mal, Manu, das ist ja wieder eine Frage, wo man vielleicht so grundsätzlich denken muss, weil, und das mache ich ja gerne, wie du weißt, wir hatten doch in der ersten Folge das Thema, oder war es in der zweiten, bin mir nicht ganz sicher, Sexkleidung. Ne? Und meine These ist ja die, auch wenn man jetzt so erwachsene Leute beobachtet, was ihren Kleidungsstil betrifft, ganz oft siehst du dann Personen, ich habe da auch immer so ein bisschen Angst davor, reinzurutschen, okay, die haben irgendwann in ihren 20ern so ihren finalen Kleidungsstil entwickelt, haben dann auch festgestellt, hier, das passt einmal zu mir und auf der anderen Seite passt es auch gerade voll in die Zeit. Das heißt, ich bin modern und habe einen Stil, der zu mir passt. Ja? Und dann, das ist ja bei uns teilweise auch so, dann trägt man das halt, bis man alt ist. Und irgendwann sind dann die Klamotten für jüngere Leute, die alte Menschen halt tragen. Klamotten, die alte Menschen vertragen. Verstehst du, was ich meine? So. Und meine These beim letzten Mal war ja, dass ich immer so ein bisschen probiere zumindest zu schauen, was kommt denn so an neuen Klamotten auf den Markt oder Mode auf den Markt. Und ich zumindest schaue, ey, kann ich das tragen? Ist das was, wo ich mich damit identifizieren kann und so weiter? Und nicht irgendwie nur halt starr bei meinem Stil bleib. Und bei der Musik, und jetzt spanne ich quasi den Bogen, ist es, glaube ich, exakt gleich. So, wir haben jetzt natürlich den Reflex, so Mitte 30 zu sagen, boah, wir haben irgendwann mal in unserer Jugend und in unseren 20ern so einen Geschmack entwickelt, zu was für einen Songs wir Party machen, zu was für einen Songs wir gerne mitsingen, zu welchen Künstlern wir auf Konzerte gehen und so weiter. Und ich glaube, jetzt besteht die Kunst halt darin, zu sagen, ja, ich stehe dazu, also ich habe hier irgendwie meine Favorites und die sind halt jetzt bei uns größtenteils aus den 10er-Jahren vielleicht. Aber trotzdem halte ich Augen und Ohren offen für Neues und bin bereit, wenn da jetzt ein neues Lied in die Charts kommt, auch zu sagen, ja, auch wenn das ganz anders klingt oder von der Stilistik her neu ist, gefällt mir, bin ich Fan. Ich glaube, wenn man sich das so...
Du meinst, dass der Geschmack einfach schon sich so ein bisschen gefestigt da hat?
Genau. Und man muss sich, glaube ich, dann, das ist Mode, Musik... Vielleicht gibt es auch noch weitere Themen. Das ist überall das Gleiche. Ja? Man verfestigt seinen Geschmack und das, was man meint, was zu einem passt, irgendwann, so im jungen Erwachsenenalter oder im, ja, wenn man älter wird. Und dann besteht, glaube ich, die Kunst, das immer mehr aufzuweichen. Weil wenn du, also wenn ich so überlege, so die coolen 60-jährigen Frauen oder Männer, ja, die haben ja immer sowas von. Ja, also die haben immer, also wenn wir jetzt sagen, boah, das sind ja coole Omis oder coole Opis jetzt beispielsweise, die haben ja immer sowas von so schon ihren eigenen Stil und so ihre eigene Ausstrahlung und ihr Selbstbewusstsein, aber trotzdem haben die auch immer meistens irgendwas adaptiert. Mhm. Von den Jungen tragen dann weiße Sneakers oder so.
Ja, die sind open-minded, genau, aber genau. Ich weiß, was du meinst, ja.
Und okay. Ich glaube, in der Musik spannend. Ist es genauso.
Spannend. Mich würde mal echt interessieren, also ich fände ich finde es mega cool, ich komme jetzt auch spontan auf die Idee, ohne das mit dir abzustimmen, aber cool, dass du einen Song oder halt jetzt den Link zu deiner alten Band nimmst. Ich fände es tatsächlich auch cool. Mir wurden in vielen Gesprächen dann auch gerade bei dem Was ging die Woche Eltern-Edition viele spannende Geschichten immer mitgegeben. Und ich fände es cool, wenn wir mal ein Special machen würden, vielleicht sogar nächste Woche, wenn uns da einiges an Feedback erreicht. Schreibt uns doch mal, was ging bei euch die Woche oder in diesem Jahr irgendwas Cooles, eine coole Anekdote, eine coole Story von euch als Eltern. Und dann würden wir uns da vielleicht 2 bis 3 Stories mal rauspicken und so ein bisschen eine ZuhörerInnen-Edition machen. Das fände ich nämlich cool.
Ja.
Und auch beim Song der Woche. Also schreibt uns da gerne mal bei Instagram. Ich finde es nämlich immer cool. Ich fand früher auch, oder finde es immer noch, Freunde, die dir neue Musik empfehlen, immer sehr, sehr wertvoll. Und dementsprechend bin ich da auch immer, oder sind wir da auch immer auf eure Tipps und Songs der Woche heiß, die uns dann per Instagram erreichen.
Und Manu, wenn wir jetzt schon die Zuhörerinnen und Zuhörer ansprechen, ich wollte mich eigentlich zwingen, das nicht immer so oft zu sagen, aber bitte bewertet diesen Podcast. Ich sage es jetzt bewusst mittendrin, bewertet diesen Podcast auf Spotify. Wir haben da, glaube ich, 11 oder 12 Bewertungen drin. Ja, aber die Zahl ist trotzdem sehr gering verglichen damit, und da können wir wirklich auch stolz sein, wie viele diesen Podcast jedes Mal hören. Also wir haben wirklich eine heranwachsende Zuhörerschaft, sind wir sehr, sehr stolz. So, aber auf Spotify ganz, ganz wichtig sind die Bewertungen. Deswegen, ihr würdet uns einen sehr, sehr großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast eure 5 Sterne im Idealfall gebt. Deswegen gerne diese Folge, ihr habt jetzt die Erlaubnis, gerne auch kurz jetzt unterbrechen, rausgehen, 5 Sterne bewerten und dann weiterhören. So, das so, musst du jetzt mal
zurück
raus.
Nach eurer Bewertung. Wir kommen zur nächsten Rubrik, Lukas.
Ja.
Fußballplatz und Straßenrand. Ich durfte mir dieses Mal ja was überlegen und ich bin ehrlich mit dir, es gab so viele Themen, die mir direkt in den Kopf gekommen sind, dass ich gerne eine Art, wie nennen wir das, Kreuzverhör mit dir machen würde. Ich habe ein paar Fragen.
Fragenhagel.
Genau.
Oder?
Ja, nicht schlecht, ja. Gefällt mir. Fragenhagel. Und versuch, auch wenn das echt teilweise große Themen sind, vielleicht machen wir das ein oder andere auch nochmal auf in einem ausführlicheren Podcast. Aber versuch die so kurz wie möglich zu beantworten. Ich gebe dir immer eine kurze Vorgeschichte, stell dann meine Frage und würde dich bitten, die Antwort so kurz wie möglich, aber gerne mit kurzer Erklärung zu beantworten.
Also so ja-nein-mäßig oder vielleicht.
Ja, nein,
Name,
aber dann mit Begründung.
Oder? Okay. Und beantwortest du die dann auch oder jetzt nur ich?
Ich kann gerne auch meinen Senf dazu geben. Oder wir machen es nächstes Mal umgekehrt. Was ist dir lieber?
Ne, finde ich gut. Dann,
dann
überlege ich mir für dich nächstes Mal, aber
also,
natürlich andere
perfekt.
Fragen.
Ja, okay, cool. Ja, vielleicht etabliert sich das so sogar. Okay. Finde ich ganz cool. So, also kurze Vorgeschichte. Ich fange an mit Fußball, Nations League. Jetzt waren ja die Nation League Finals, glaube ich, kann man das so nennen. Deutschland ist Portugal dann unterlegen im Halbfinale und hat dann ganz, eigentlich Hollywood-reif im Finale Spanien im Elfmeterschießen besiegt. Das Tor zum 2:2 kam von niemand Geringeren als Cristiano Ronaldo. Meine erste Frage zum Thema Fußball. Wer ist der GOAT und warum?
Okay, also die Regeln sind, die Fragen dürfen immer ganz lang ausfallen, aber die Antwort muss kurz sein. Okay.
Genau.
Er ist in meinen Augen schon Cristiano Ronaldo, unbestritten, also 2 ganz entscheidende Faktoren. Das eine ist einfach der zeitliche, der ist jetzt 40, spielt immer noch auf konstant hohem Niveau und hat auch schon mit 19 auf wahnsinnig hohem Niveau gespielt. Gibt ganz wenig Fußballer, die so lange auf diesem Niveau spielen. Er spielt auf Top-Niveau, Grund Nummer eins. Und Grund Nummer zwei, er ist einfach der Fußballer, der alles, und jetzt sind wir wieder bei Niveau, alle Skills auf Top-Niveau beherrscht. Kopfball, rechter Fuß, linker Fuß, Schnelligkeit, Tricks, Schüsse, Pässe und so weiter. Deswegen für mich GOAT.
Super, danke. Frage Nummer zwei, die darauf anknüpft und deswegen die kurze Anekdote zu Beginn. Das Ausscheiden im Halbfinale wurde jetzt von vielen bemängelt und die Nationalelf ist wieder in Kritik geraten danach, hat ja dann auch das Finale gegen, oder das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich verloren. Ich meine, das sind natürlich alles vier Top-Mannschaften. Deine Einschätzung zur aktuellen Situation der Nationalelf?
Ein paar mehr Fragen als Antworten.
Nächste Frage, perfekt. Julian Nagelsmann, der Richtige?
Ja.
Dann kommen wir vom Fußball zu anderen Sportarten. Wir haben unter anderem ja auch ein fantastisches Finale in den French Open gesehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Nee, leider nicht, nein.
Für die, die da interessiert sind, aber noch nicht die Möglichkeit hatten, es lohnt sich, die Wiederholung anzuschauen. Absolut Wahnsinn. Jannik Sinner hatte 4 Matchbälle im, glaube ich, dritten Satz.
Ah, den Ausschnitt habe ich aber gesehen, genau.
Ja. Und bei 0:40 hat Alcaraz das Ganze noch drehen können und das Finale für sich entscheiden können. 1 und 2 der Weltrangliste haben da gegeneinander gespielt. Auf Platz 3 finden wir einen Deutschen, der aber auch irgendwie immer so in der Presse als, ja, jetzt hat er wieder versagt, jetzt hat er wieder unterlegen. Klar, er hat noch nie einen Grand Slam, außer die ATP Finals einmal gewonnen. Aber deine Meinung nach, Lukas, was kommt denn eigentlich in Deutschland nach Fußball und warum gibt es vielleicht andere Nationen, die kleiner sind? Portugal zum Beispiel gewinnt die Nations League, hat ein vorzeigbares Fußballteam. Deutschland hat Fußball, wo es ja in den letzten Jahren jetzt auch so in den zweistelligen, manchmal einstelligen Weltranglistenbereich gerutscht ist. Warum ist es so, dass kleinere Nationen da vielleicht stärker sind? Was müsste man in Deutschland da vielleicht in Richtung Sport auch nochmal deiner Meinung nach ändern?
Da willst du jetzt eine kurze, präzise Antwort.
So kurz wie möglich.
Okay, ich versuch's. Also ich glaube, Deutschland hat ja den Hang, das ist ja aber irgendwie auch, passt ja auch zu generell so uns als Deutsche oder zur deutschen Gesellschaft. Wir finden ja in fast jeder Sportart irgendwie statt. Es gibt ja sogar bestimmte Sportarten, die dann staatlich gefördert werden, weil man das einfach haben muss, so in Deutschland. Also bei uns gibt's ja tausende Sportarten. Und ohne das jetzt recherchiert zu haben oder zu wissen, glaube ich einfach, dass andere Nationen einfach gewisse Sportarten auch einfach, dass es die da nicht gibt oder halt zumindest nicht in der Form, dass es da öffentliche Einrichtungen oder öffentliche Trainings oder Angebote gibt, dass Leute das da erlernen können und man sich dort halt dann vielleicht viel mehr fokussiert auf bestimmte Sportarten. Das wäre jetzt so mein Grundgefühl, weswegen wir in Deutschland alles möglich haben. Mein Nachbar fand ich spannend. Mein Nachbar ist zum Beispiel begeisterter wie heißt?
Eisstockschießen,
ja, hast du erzählt. Ja, habe ich erzählt, ne?
Ja, hat mir erzählt, ja.
So, und ich fand es, wir wohnen jetzt ja hier nicht irgendwie in einer Großstadt oder so und trotzdem gibt es hier aber einen Verein, wo es auch wirklich eine größere Abteilung gibt, die Eisstockschießen betreibt und so weiter. Ich finde es natürlich super, ne? Aber es ist natürlich so ein Randbereich, wo ich jetzt einfach mal behaupten würde, vielleicht gibt es in Portugal nicht in jedem Dorf einen Eisstockschießverein. Keine Ahnung, ist es nur ein Beispiel. Aber das wäre so meine Vermutung.
Okay, abschließende Frage. Deine Top 5 Sportarten aktuell?
Oh, also auf Nummer 1 selbstverständlich Fußball, dann kommt ganz lange nix. Tennis, aber weniger, ich schaue wenig gerne Tennis im Fernsehen, sondern ich habe früher ab und zu mal Tennis gespielt und mache das auch heute noch manchmal.
Also Platz 2 direkt
ganz
nach Fußball.
Gerne, glaube ich schon. Glaube ich schon, weil danach kommt nicht mehr so viel. Wir haben natürlich hier das Laufen. Ne? Ich bin begeisterter Laufsportler, aber ich tut mir immer schwer, das ist als so eine Sportart.
So viel Zeit. Wenig Entertainment-Faktor.
Ja, für mich ist Laufen eher so eine, so ein Teil des täglichen Lebens, so als, um fit zu bleiben, um Pfunde zu verlieren und so weiter. Aber das ist als Sportart extra zu deklarieren. Ja, ist natürlich eine Sportart, so. Pack's auf Platz Nummer 3 wegen mir. Platz 4. Boah, Fußball ist wirklich der absolute König. Und das kennen ja auch die ganzen Fußballfans wahrscheinlich, dass wir, das kommt dann oft danach,
nichts Platz haben. Dann reichen mir 3.
Nein, ich nehme noch Badminton, finde ich cool, zum selber spielen. Und ins Stadion gehe ich ganz gerne auch zum Handball. Oder also Spiele gucken, Handball.
Perfekt, ja. Danke dir. So, vom Sport in die Politik und damit abschließend zu meinem Kreuzverhör oder Fragenhagel. Friedrich Merz war im Weißen Haus und hat dort Donald Trump die Geburtsurkunde auch seines Groß- oder Urgroßvaters ja, überreicht. Wie macht sich die Regierung deiner Meinung nach in den ersten Tagen, Wochen?
Ja, also es funktioniert ja immer nach der gleichen Systematik. Jetzt berichtet die Presse natürlich sehr, sehr positiv über die Regierung. Das wird ja auch deswegen gemacht, um dann, wenn jetzt wieder was Negatives kommt, natürlich entsprechend wieder die Fallhöhe zu haben, ja. Aber jetzt mal losgelöst davon, finde ich, dass sich zwei Dinge bemerkbar machen in der neuen Regierung. Ich spreche jetzt mal speziell von Merz und der CDU. Auf der einen Seite glaube ich, dass die Ämter und insbesondere die Ministerien einfach sehr gut besetzt sind mit Leuten, die wirklich Ahnung haben. Jetzt vielleicht nicht, also ich kann es jetzt nicht abschließend bewerten, aber ich habe so das Gefühl, dass da jetzt Leute auf den Posten sind, die zumindest aktiv was vorantreiben wollen und Kompetenzen haben. Und das Zweite ist, dass ich schätze den Friedrich Merz generell so ein, auch durch seine jahrelange Erfahrung in der Wirtschaft, ja, dass der einfach, ja, gerade auch so staatspolitische Termine vielleicht angeht wie ein Geschäftstermin, wo ja der Outcome zählt, ja, wo wichtig ist, Kunden, Geschäftspartner zu überzeugen, eine Beziehung zu pflegen, aber wirklich voranzukommen, also wirklich dann am Ende auch ein Ergebnis zu haben. Und jetzt bei allem, was es natürlich vielleicht auch berechtigte Kritik an Friedrich Merz gibt, muss ich sagen, dass ich da das Gefühl habe, dass er gerade wirklich einen guten Job macht.
Danke und Ende Fragenhagel. Ich moderiere mal direkt durch zur nächsten Rubrik, die wir ja schon eingangs erwähnt hatten. Fünftens, das Diskussionsthema der Woche. Und du hattest dir das Thema ausgesucht und darfst es auch introducen.
Genau, weil mich würde mal interessieren, also wir sind beide jetzt ganz frisch nochmal Vater geworden und was ich so beobachte, auch bei Freunden und aber speziell natürlich auch bei uns ist, dass so der Ort der Geburt irgendwie viel mehr diskutiert wird und auch eine größere Rolle spielt, so gefühlt, als früher. Ne? Also man muss jetzt gar nicht so direkt von Hausgeburt oder Krankenhausgeburt sprechen, aber so die Auswahl des Krankenhauses, hey, wo wollt ihr denn dann hinfahren? Geht ihr dahin in die Klinik oder geht ihr dorthin? Das war bei uns schon immer Thema, ja, auch wenn man so andere im Geburtsvorbereitungskurs, zum Beispiel andere werdende Eltern getroffen hat, war das immer ein sehr großes Thema. Und mich würde jetzt in erster Linie mal interessieren, wie ihr das gesehen habt oder wie du das Thema siehst und warum ihr euch dann schlussendlich für den jeweiligen Ort der Geburt entschieden habt.
Ich wusste jetzt nicht, dass ich anfangen muss, aber ich fange mal an. Also in der ersten Schwangerschaft, Geburt sind wir relativ pragmatisch vorgegangen. Das war ja damals auch Corona, das heißt, es gab wenig Programme oder irgendwas, was hätte stattfinden können, so, wo du dich irgendwie informierst. Ein Vorbereitungskurs zum Beispiel konnten wir nicht machen, haben wir dann auch nicht gemacht, so einen Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Und dementsprechend war es relativ pragmatisch. Wir haben 5 Minuten damals hier vom SLK-Klinikum entfernt gewohnt in der Innenstadt und deswegen war für uns eigentlich so, passt pragmatisch, praktisch gut. Und haben die erste Geburt dann auch da gehabt. Man muss dazu auch sagen, dass uns die erste Geburt sehr geprägt hat, leider im negativen Sinne. Also es war schon eine Erfahrung, die man eigentlich niemandem wünscht. Da kam es zu relativ großen Komplikationen, die halt dafür gesorgt haben, dass eine Neo-Intensiv auch einfach notwendig war. Das heißt, ohne Neo-Intensiv weiß ich jetzt nicht, wie der Zustand von meiner älteren Tochter wäre. Es war eine absolut Scheißerfahrung. Ich fand die Betreuung damals, klar, zu Corona war es sowieso anders, aber wir haben uns alleine gelassen gefühlt. Eigentlich eine schlechte Erfahrung von Anfang bis Ende und waren froh, als wir dann endlich zu Hause waren. Meiner Tochter geht's hervorragend, die hat sich wunderbar entwickelt, aber das war wirklich so ein Schock, den wir, glaube ich, auch erst jetzt mit der zweiten Geburt losgeworden sind. Also es war wirklich eine ich weiß nicht, ob das ein Trauma oder in irgendeiner Art und Weise, also es war auf jeden Fall eine traumatische Erfahrung, aber im Endeffekt ist dann alles gut gegangen. Wir haben dann tatsächlich beim zweiten Kind sehr lange überlegt, was das Richtige sein könnte, haben uns auch in erster Linie überlegt, dass wir es eigentlich nicht nochmal in der Klinik, also im SLK in Heilbronn machen wollen. Wollten nach Ludwigsburg, so wie du sagst, haben auch überlegt, ob man vielleicht irgendwo anders hingehen kann. Für uns war aber klar, aufgrund der letzten Erfahrung und der Wichtigkeit von dieser Neo-Intensivstation, dass das Krankenhaus da eine Neo-Intensiv auf jeden Fall haben sollte. Also da waren wir einfach so ein bisschen gebrandmarkt und haben eigentlich auch gar nicht den Blick gegenüber anderen Sachen geöffnet, weil das halt so für uns, hey, das muss irgendwie sein, damit da überhaupt irgendwo eine Art Entspannung, vor allem von meiner Frau natürlich, auch stattfinden kann. Haben aber ganz viele Gespräche dann halt schon viele Gespräche im Vorfeld dieses Mal gesucht, um halt auch so ein bisschen die Vorgeschichte mit den Ärztinnen und Ärzten dort zu besprechen und haben uns dann aufgrund von diesen wirklich guten Vorgesprächen dann doch nochmal fürs gleiche Krankenhaus, also hier in Heilbronn, entschieden, auch kürzeste Anfahrtszeit und dieses Mal wirklich eine brutal gute Betreuung mit allen Höhen und Tiefen, die so eine Geburt halt dann mitbringt, aber für uns im Nachhinein, glaube ich, wirklich die richtige Entscheidung, also zweimal Krankenhaus, zweimal das Nahe. Aber mit einer Neo-Intensiv. Was sah es bei euch aus?
Hausgeburt.
Und warum?
also erstmal danke. Ich kannte ja ungefähr bei euch so die Story. Aber jetzt auch nicht so im Detail. Erstes Kind kam bei uns im Krankenhaus zur Welt. Da waren die Erfahrungen auch, ich kürze das jetzt ab, auch so lala. Ja, insbesondere für die Jenny, also vielleicht auch mal, um das klarzustellen, ich rede hier immer so ein bisschen komisch von meiner Partnerin. Meine Partnerin heißt Jenny. So, wir sind nicht verheiratet. Deswegen ist der offizielle Begriff ja eigentlich Freundin oder Partnerin. Das führt aber, wenn man zwei gemeinsame Kinder hat, immer zu Problemen. So, ne, also die Leute denken dann immer, aber also die Kinder sind aber von euch beiden oder seid jetzt frisch zusammen? Nee, wir sind seit 12 Jahren. Sorry. Ich dachte gerade
doch. Schock im Gesicht.
12 Jahren zusammen. Und deswegen sage ich ganz oft auch meine Frau so, um keine Diskussion zu haben. Aber wir sind offiziell nicht verheiratet. Egal. So, für die Jenny war das irgendwie nicht so cool. Und jetzt haben wir beim zweiten Kind tatsächlich eine Hausgeburt gemacht.
Und fand ich mega spannend auch. Deswegen interessiert mich das jetzt auch wirklich so, also deine oder eure.
Man muss dazu sagen, medizinisch, wissenschaftlich kann ich dazu keine fundierten Informationen geben, aber ich kann dir mein Gefühl sagen.
Ja.
So. Und weswegen wir uns dafür entschieden haben, wir sind, oder insbesondere Jenny war in einem Geburtsvorbereitungskurs bei einer Hebamme, bei dem ganzen Hebammenteam. Das Hebammenteam hat ein hervorragendes Image bei uns in der Region. Mhm. Sehr viele gute Resonanzen, die wir auch vorher so hatten. Und ja, die sind tatsächlich so ein bisschen bekannt dafür oder werben auch dafür, Hausgeburten zu machen, ja, und machen eine wahnsinnige Anzahl an Hausgeburten jährlich und haben uns das wärmstens empfohlen zu machen. Und wie gesagt, jetzt wird's wissenschaftlich nicht präzise oder eigentlich, ich kann dazu nichts sagen, aber es erschien mir schon logisch, weil die Hebammen halt sagen, ey, in dem Moment, wo die Geburt losgeht oder wo man merkt, so jetzt geht's in die entscheidende Phase, sind wir bei euch. Wir sind auch übrigens nicht allein bei euch, sondern wir kommen zu zweit, manchmal sogar zu dritt. Bei uns waren 3 Hebammen bei der Geburt dabei. Wir sind die ganze Zeit dann da, bei euch zu Hause. Das heißt, nicht so wie es ja klassischerweise im Krankenhaus ist, wird geguckt und wenn es ja, noch ruhig ist oder geht man auch mal wieder raus, ist vielleicht als Eltern alleine und so weiter. Nee, man ist die ganze Zeit da. Und das war für mich so ein springender Punkt, weil das stand ja, ist natürlich auch immer eine berechtigte Sorge, die man als Eltern dann hat. Das, was du angesprochen hast. Ja, aber wenn denn was passiert?
Das wäre nämlich jetzt meine
Notfall,
Frage.
Notfall.
Was, wenn man einen Arzt braucht?
Genau, so. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Wann braucht man denn einen Arzt? So, ein Arzt auf einer Neugeborenenstation, wie gesagt, gefährliches Halbwissen von mir jetzt, ne? Aber ein Arzt auf einer Neugeborenenstation, würde ich behaupten, weiß trotzdem noch nicht insgesamt so viel über Geburten und Neugeborene, wie jetzt beispielsweise eine Hebamme, die ja nichts anderes macht. So jetzt mal sehr allgemein gesprochen. Ja? Und das Argument der Hebammen war halt das, Punkt Nummer 1, wir kontrollieren euch so engmaschig, wie das kein Krankenhaus machen kann. Also gucken nach Herztönen, nach Veränderungen und so weiter, weil das Krankenhaus das nicht in der Kürze leisten kann. Das zweite ist, und das war sozusagen für mich das entscheidende Argument, war, dass die meinten, also die Prozentzahl, wie oft es zu Problemen kommt oder zu Komplikationen bei deren Geburten, ist wirklich sehr, sehr, sehr gering, deutlich geringer als bei Krankenhausgeburten im Schnitt. So, die war wirklich fast nicht existent. Und es liegt daran, und ich meine, da waren sie sehr selbstbewusst, aber ich habe das denen geglaubt, weil sie auch so sehr viel Kompetenz bewiesen haben, weil sie Komplikationen eher voraussehen können durch diese engmaschige Betreuung, durch die jahrzehntelange Erfahrung und dann proaktiv gegensteuern können. Wir haben dann zum Beispiel auch die Geburt von unserem ersten Sohn im Krankenhaus ein bisschen Revue passieren lassen, beschrieben, was dort war. Da gab es keine Komplikationen, aber es war für Jenny in einer gewisser Weise unangenehm, sagen wir mal so. Ich will jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Und dort haben uns dann die Hebammen sehr klar erklärt, was die in dem Fall gemacht hätten und es wäre nie zu dem Problem gekommen, weil sie das erkannt hätten. Das konnten die sozusagen jetzt 5 Jahre später diagnostizieren. Und als es dann zur Geburt kam, und übrigens in der Zeit davor, ich habe das ja Leuten erzählt und ich habe nicht selten gehört, ey, mach doch bloß keine Hausgeburt, ey, geh doch lieber ins Krankenhaus, mach das bloß nicht. So. Mir konnte da niemand so richtig einen Grund nennen, warum, aber so die Sorge war bei allen irgendwie recht hoch und bei uns war das relativ entspannt. Und als es dann zur Geburt kam, und das muss ich wirklich sagen, lief es genauso, wie das die Hebammen angedeutet hatten. So. Ja. Es kamen sofort 3 Hebammen hierher. Wir mussten uns nicht verändern. So, also wir saßen auf der Couch. Ja, wir saßen auf der Couch und sind da auch sitzen geblieben, insbesondere Jenny. So, dann kamen die Hebammen, haben sich alles angeschaut, eine Prognose abgegeben, wie es jetzt weitergeht. Und dann wirklich engmaschig betreut. Mir immer gesagt, was ich tun kann. Und dann, ein paar Stunden später nachts, kam unser Kleiner gesund und munter auf die Welt und er ist bis heute ein wirklich mega sympathischer und freundlicher, das kann man tatsächlich mit den 3 Monaten schon sagen, weil er immer lacht, Junge. Und was wir halt krass beobachten, das muss jetzt nicht unbedingt daran liegen, aber er schreit sehr wenig, er ist immer sehr gechillt, lässt sich selten stressen, deutlich weniger als unser Großer. Und Was nachgewiesen ist, ist, dass zum Beispiel die Umstellung vom Krankenhaus dann aufs Zuhause für jeden Säugling ein Stressfaktor ist, ja, weil sie die ganze Umgebung zum ersten Mal massiv ändert. Mhm. Und das hast du dadurch zum Beispiel nicht. Und deswegen muss ich sagen, in Summe würden wir das immer wieder machen.
Also ich denke, was das Allerwichtigste ist, reden hier zwei Männer über das Thema und ich glaube, das ist, also was ich damals mitgenommen habe in dem Geburtsvorbereitungskurs, den wir jetzt bei der zweiten tatsächlich dann auch besucht haben, ist das Allerwichtigste, dass die Frau sich halt wohl und sicher fühlt, so bei der ganzen Geschichte.
Das kann ich kurz
und
einschieben.
In der Theorie wäre es ja, oder was heißt in der Theorie, fühlt man sich ja zu Hause am wohlsten und ich glaube, dass deswegen auch so das alles ja voll nachvollziehbar ist.
Ja.
In dem Krankenhaus ist es ja mehr eine, ich will es jetzt nicht Massenabfertigung sagen, aber ich weiß zum Beispiel, dass gerade im Februar ja die Geburtenrate echt oder die Geburten pro Tag brutal hoch waren.
Ja.
Und wenn du dann halt irgendwie so 20 Geburten am Tag hast als Hebamme, ist es natürlich eine ganz andere Nummer und ein Betreuungsgrad, der da halt realisiert werden kann, als wenn du jetzt halt drei die ganze Zeit bei dir hast, die dir dann halt die Sicherheit und Geborgenheit geben. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Mich würde es aber trotzdem mal interessieren, wie ihr das seht, liebe Zuhörerinnen, Hörer, wie es bei euch war, was für Erfahrungen ihr gemacht habt, weil ich finde es auch ein wahnsinnig großes, riesiges, wichtiges Thema, was vielleicht aber auch gerade die Frauen uns dann mitteilen können, wie die Erfahrungen da waren, ob sie sich so wieder entscheiden würden oder beim nächsten.
Voll, total. Um das nur zu ergänzen, also Jenny sagt auch im Nachgang, dass sie sich super aufgehoben und wohlgefühlt hat bei der Geburt in entsprechenden Umständen, ne? So wie halt eine Geburt ist. Ja. Aber wie du sagst, das ist natürlich das Allerwichtigste. Und ich habe da auch wenig zur Entscheidung beigetragen, sondern habe zu Jenny immer gesagt, wenn sich das für dich richtig und sicher anfühlt, stehe ich da voll und ganz dahinter. Und jetzt im Nachgang war es, wie gesagt, die richtige Entscheidung. Und um das nicht, das ist so meine Erkenntnis drunter, weil man immer so von diesem Hausgeburt, wie du schon richtig gesagt hast, denkt man halt immer sofort an dieses Haus, daheim, geborgen fühlen und so weiter. Das ist auch durchaus ein Punkt, aber ich empfand als noch den größeren Mehrwert in Anführungszeichen wirklich das Thema Betreuung, dass du ständig Leute um dich rum hast, die dir die Sicherheit geben. Dass das daheim ist, ist on top, noch super, aber dass du wirklich immer jemanden da hast, der exklusiv jetzt nur die nächsten und wenn es sein muss, 10 Stunden Zeit für dich hat.
Voll.
Das war überragend.
Kann ich auch voll nachvollziehen, weil das genau auch bei der ersten bei uns so ein Thema war, wo wir uns echt alleine gelassen gefühlt haben. Jetzt beim zweiten, auch durch die Vorgespräche etc. was anders. Was ich auch interessant fand und auch gerne wahrscheinlich eher in Richtung Zuhörerinnen stellen würde. Ich habe schon viele Gespräche gehabt, auch wo sie Doula, glaube ich, dann ins Gespräch gebracht haben. Also wirklich auch so eine Art Geburtsbegleiterin. Das würde mich auch mal interessieren, wie da Erfahrungen waren. Ich glaube, das ist ähnlich einer Hebamme, nur halt ein bisschen, wie sage ich das jetzt richtig, esoterischer? Keine Ahnung, ist das
Googles jetzt einfach.
Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Das würde mich auch mal interessieren, weil ich da halt wenig Austausch habe oder wenig Einblicke habe. Und würde gerne abschließen, Lukas, mit der Frage der Woche. Da durfte ich mir wieder was überlegen. Ich habe mir auf der Fahrt hierher zu dir tatsächlich die erst ausgedacht und mich gefragt, was war eigentlich dein Lieblingsfach in der Schule und wie findet es vielleicht auch heute in deinem Job oder in deinem persönlichen Umfeld Anwendung?
Ach du Kacke. Also Klassiker, Sport, Musik natürlich, aber ich habe das auch irgendjemand mal, glaube ich.
Musik finde ich jetzt nicht Klassiker,
glaub
ich habe Musik in der Schule gehasst.
Ja, so, für mich war das irgendwie so der Klassiker, fast schon ein bisschen langweilig. Also wiederum langweilig, dass es Musik als Fach gibt, weil ich gedacht habe, ja, ich mache aber auch privat schon ganz viel Musik, weißt du, wie ich meine? Habe es trotzdem aber gern oder lieber jetzt gemacht als Mathe. Aber mein Problem, es hat sich immer verändert. Das beschreibt mich ja heute ganz gut. Ich hatte in Physik 5 und habe das Fachabi dann, glaube ich, fast mit einer 1. Ich habe dann um ein paar Zehntel, ich stand bei 1,6 oder 7, keine 1 bekommen in Physik. Das hat sich immer, das hat sich immer verändert, ehrlich gesagt. Passt da ganz gut zu mir. So wirklich jetzt auf das eine festlegen und da mich vertiefen, ist gar nicht so mein Ding, aber ich finde auch zu den meisten Sachen irgendwie einen Zugang, würde ich behaupten. Wie ist das bei dir gewesen?
Ähnlich, also ich muss, mein erster Gedanke war Deutsch, also ich habe unheimlich gerne Geschichten geschrieben oder irgendwas interpretiert, was weiß ich, was weißt du, wirklich diese kreativen Sachen und dann kurz mal 8 Seiten voll getextet mit irgendeiner Interpretation oder ähnlichem. Hab dann aber ziemlich abgekackt im Deutschabitur und war aber erstaunlicherweise, obwohl das mein Hassfach war, relativ gut in Mathe, also für meine Verhältnisse relativ gut. Und bin ja dann auch durchs Studium in so naturwissenschaftliche Fächer reingerutscht, muss man sagen. Und habe da dann halt die Liebe dazu entdeckt, weil es bei Mathe gibt es ja nur eine richtige Lösung oder in der Physik. Da stimmt entweder deine Lösung und dein Lösungshergang oder nicht. Und in Deutsch hat es mich damals im Abitur dann wirklich geärgert, dass da irgendjemand, so ein Zweidrittkorrektor, mich und meine Interpretation bewertet und es vielleicht gar nicht so einschätzen kann, wie ich das halt meine und eher so den beschränkten Horizont hat. Und da habe ich so gemerkt, okay, das eine ist halt wirklich das Schöne, dass es eine Wahrheit gibt und dieses Analytische und Korrekte, das habe ich immer noch, denke ich. Aber vor allem, was mir eigentlich am Herz liegt, ist halt wirklich dieses Kreative, die kreative Ader, die ich, glaube ich, schon auch überall gerne zum Ausdruck bringe.
Mega cool. Mega cool. Ich hatte übrigens, fällt mir gerade an, mit meinem Deutschlehrer nach dem Fachabitur noch so E-Mail-Kontakt über ein paar Wochen.
Weil er noch deine Arbeit.
Ja, der wollte dann noch, also wollte mir noch Feedback geben und der war auch direkt danach, ging er in Pension, hatte dann, glaube ich, auch einfach so ein bisschen Zeit. Herr Braun von der Andreas-Schneider-Schule. Überragender Lehrer. Mega. Manu, ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder über eine Stunde gequatscht. Wir rappen die Folge ab, sagen vielen, vielen Dank. Ihr denkt an die 5-Sterne-Bewertung. Wir hören uns nächste Woche wieder.
An eure Geschichten und Anekdoten. Was ging bei euch die Woche, Elternedition?
So sieht's aus. Das war Mitten im Lärm. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind raus.